Hallo Juliane.
Hallo Caro.
Wie geht's dir heute?
Auch gut.
Ja?
Naja, was heißt auch? Ich weiß ja gar nicht, wie es dir geht. Aber ich würde sagen, so gut wie gestern. Aber nee, alles tippitoppi bei mir.
Ja?
Ich kämpfe immer noch gegen die Trockenheit, aber das ist bei mir ja eher ein Sommerthema, ob es nun regnet oder nicht.
Ja, das wird uns auch einfach immer begleiten jetzt.
Ja.
Das wird unser Thema des Lebens sein, ja, dass unsere Gärten zu trocken sind.
Aber ich werde dieses Jahr nochmal wegen Klimabüschen und Bäumen schauen, ob ich nicht noch mehr irgendwie bei mir im Garten anpflanzen kann, weil ich auch gesehen habe, überall da, wo jetzt Schatten ist, wir haben ja zum Beispiel so eine Obstbaumallee gebaut, ne? Oder nicht gebaut, aber angepflanzt vor so 5-6 Jahren. Und überall da, wo jetzt wirklich Schatten ist, da wächst dann wirklich auch mal wieder Gras und so weiter. Und das hilft wirklich. Und wir haben noch so ein paar brachliegende Flächen, so Fußballfeldmäßig, natürlich nicht so groß.
Doch, eigentlich schon.
Aber nicht so, ja, fußballmäßig, wo man halt vielleicht dann doch nochmal einen Busch oder irgendwas, wo man essbare Früchte ranmachen kann. Vielleicht so Sanddorn oder so könnte eine interessante Geschichte sein.
Ja, oder Wein.
Um auf
dieses Thema zu kommen, doch
nochmal
Wein.
Dich lässt es nicht.
Nee, es lässt mich nicht los.
Und dann
das ist für mich auch
so
das Ding. Aktien können wir links liegen lassen. Ja. Ich glaube, Wein ist unser Ding.
Okay, wir machen dann so ein Easy Garden Fun, so eine Jahres Cuvée-Geschichte.
Ja, wow.
Und dann im Whisky-Fass gereift und so weiter. Hatte ich letztens, war ich in so einer Bierbrauerei, da konnte man ein Bier bestellen, das in einem Weinfass nochmal nachgegärt ist.
Okay.
Hat natürlich auch 10 Euro für so 0,25er.
Und hat es denn nach was geschmeckt?
Ich habe es nicht bestellt. Ah. Aber ich dachte mir so, ja wow, dass es sowas gibt. Aber ne, kann man ja alles mal ausprobieren.
Ja, cool.
Ja, na gut. Aber darum, es ist ja heute keine Weinfolge, oder?
Nee, geht heute nicht um Wein. Heute geht es um Schäden und Schädlinge im Garten, im Gemüsegarten.
Mhm.
Ja, wir hatten letzte Woche ja über Urlaub gesprochen. Ich hoffe nicht, dass ihr jetzt alle aus dem Urlaub wieder zurückkommt und die ersten Schäden an euren Gemüsen habt.
Zwar viel Gemüse, aber alles abgefressen.
Ja. Genau, und wir beschäftigen uns heute mal so mit den klassischen Schäden, die es so im Gemüsebeet gibt und was wir dagegen machen können. Und ja, als erstes habe ich dir einen Pilz mitgebracht.
Ein Pilz?
Eine Pilzinfektion. Aber
Okay. Ich dachte gerade einen Pilz, den ich jetzt gegen die Schädlinge in meinem Garten anbauen soll.
Nee.
Weil Pilze im Beet ist ja eigentlich nicht so gut.
Nee, genau. Also
aber gut.
Nee, ja. Genau. Sondern ja, Pilze im Beet. Also das ist eine Pilzinfektion, die unsere Kürbisse
befällt.
Gurken,
ja.
Zucchini befällt oder da sehr klassisch ist. Sag doch mal, welche könnte das sein? Was fällt dir da ein?
Als Pilz? Weiß ich nicht. Also ich kenne doch nicht die biologischen Namen. Oder was? Oder,
ja.
Ach so, na, sowas wie Mehltau.
Ja, Mehltau.
Ach,
reden über Mehltau.
Ah,
genau.
Das ist ein Pilz.
Ja, genau. Ah. Also gibt es irgendwie den echten Mehltau und den falschen Mehltau. Das Einzige ist sozusagen dann, was die beiden unterscheidet, ist halt die Pilzklasse dann irgendwie, aus der es entstammt. Und wir wissen ja alle, das ist ja so ein weißer, pudriger Belag auf den Blättern und auf den Stängeln. Und manchmal ist es dann auch so schlimm, dass es auf die Blüten und auf die Frucht übergeht.
Mhm.
Und das ist natürlich häufig, wenn Pflanzen beispielsweise auch von oben oder über die Blätter gegossen werden, wenn nicht genügend Durchlüftung da ist. Also hast du denn schon Mehltau in deinem Garten?
Ich habe ja dieses Jahr ein bisschen mehr mit Neemöl von Anfang an gearbeitet und die schon damit vollgespritzt, die Pflanzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das geholfen hat, weil ich habe drei Zucchini-Pflanzen, die so nebeneinander sind. Und zwei sind die Golden Currant, Golden Delight. Die Golden Currant ist ja eine Tomate. Aber die Golden Delight sind einfach so gelbe Zucchini.
Mhm.
Und die beiden Pflanzen sind komplett grün.
Mhm.
Aber dann habe ich eine, das ist so eine grüne Sorte, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Und die hatte von Anfang an schon so Flecken auf den Blättern.
Aha.
Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ist das vielleicht eine Sorte, die einfach fleckige Blätter hat? Weil das gibt's ja auch.
Ja.
Wie so gescheckte Blätter, die sind nicht 100% grün. Oder ist es wirklich Mehltau? Aber was halt für die für die Sorte sprechen würde, wäre halt, dass jedes Blatt ist eigentlich gleich gescheckt. Also ne, da ist jetzt nicht ein bisschen mehr auf dem einen und das andere noch nicht. Also hoffe ich, dass es das noch nicht ist. Aber ich hatte in den letzten Jahren immer Mehltau. Also das war für Gurken und Zucchini bei mir immer, immer komplett da. Und Kürbisse auch.
Bei mir ist es auch tatsächlich so, dass ich, dass bei mir die Zucchini immer auch super schnell befallen sind. Mhm. Also die haben einen tollen oder ich habe ja gar nicht so ein gutes Händchen mit Zucchini, aber.
Ist ja schon.
Im letzten Jahr hatte ich ja auch irgendwie ein gutes Händchen, aber ich bin ja deswegen dazu übergegangen, einfach in der zweiten Junihälfte nochmal neue Zucchini-Pflanzen auszusehen. Und ich stelle die dann einfach an den Standort, wo die alten dann abgefeiert, abgeranzt sind, nichts mehr wurden, alles mit Mehltau voll ist, wenn das überhand nimmt, rupfe ich die raus und setze dann sozusagen die neuen Jungpflanzen wieder ein. Mhm. Das ist ja so ein bisschen... jetzt so mein Deal, den ich irgendwie für mich da herausgefunden habe, wie ich damit umgehen kann. Und ich ärgere mich auch nicht mehr. Also nützt nichts, ist das so. Bringt halt alles gar nichts. Wie ich schon gesagt habe...
aber was es auch gibt, nur ganz kurz, es gibt aber ja auch besondere Sorten, glaube ich, die nicht so mehltauanfällig sind.
Ja, bestimmt, genau.
Oder?
Also deswegen jetzt auch nochmal zu kommen der Maßnahmen.
Nee, ich dachte, weil du gerade schon sagst, ist dann halt so. Man könnte schon was auch dagegen machen.
Genau. Ja, genau. Okay. Wir gucken jetzt einmal, was man alles dagegen machen kann. Also zum einen hast du gesagt, es gibt Sorten, die man wählen kann, die nicht so anfällig dafür sind. Dann ist es wichtig, das hatte ich eben auch schon gesagt, die Pflanzen nicht von oben zu gießen. Das kann man mit Regen natürlich nicht immer verhindern. Nee. Ne? Also wenn es dann regnet, dann ist das so, da kommt dann auch Wasser von oben drauf. Aber dann ist es eben auch wichtig zu gucken, dass diese Pflanzen eine gute Belüftung haben.
Das war also, bei mir das Problem.
Genau, also hier darauf achten, dass man auch wenn wir immer sagen, pflanzt schön eng und nutzt euren Platz irgendwie gut, ist es hier wichtig zu gucken, dass man trotzdem noch eine gute Belüftung sicherstellen kann. Man kann ja auch durchaus einige, zum Beispiel Zucchini oder Kürbis, kann man ja auch schön irgendwo hochranken lassen. Damit würde man natürlich dann auch eine gute Belüftung sicherstellen können, ne? Dass die Blätter nicht alle so eng aufeinander liegen und so eine Sachen. Wenn man festgestellt hat, oh, es könnte durchaus Mehltau sein, dann einfach die betroffenen Pflanzenteile abmachen. Dadurch verhindert man eigentlich schon ein gutes Ausbreiten. Und ich habe jetzt auch schon Kürbis gehabt, da war bei mir, waren dann wirklich die allerersten Blätter, die waren schon sowas von befallen. Das habe ich alles abgemacht und dachte, boah, wer weiß, ob da überhaupt noch Photosynthese und was weiß ich alles stattfinden kann. Und ich habe trotzdem am Ende wirklich noch gut geerntet davon. Und
ja, das ist
die
gut.
Zweite Hälfte vom Kürbis sozusagen, die hatte auch noch schöne volle Blätter und hat immer wieder geblüht und alles.
Ja, das ist ja das Gute, der Kürbis ist ja so ein Ranggewächs und das wächst ja auch immer weiter. Seine Arme gehen immer weiter und da bildet er immer neue Blätter. Jetzt im Gegensatz zu einem Zucchini-Pflänzchen, da hast du alles so gestaut an einem Platz.
Ja.
So denke ich mal, dass sich da dann so ein Pilz eher und schneller auch ausbreiten kann.
Ja, aber wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, mir wird immer vorgeschlagen auf Pinterest zum Beispiel, dass ich auch meine Zucchini-Pflanzen so nach oben ranken lassen soll an so einem Stab. Das mache ich dieses Jahr auch, also damit die wirklich nicht auf dem Boden liegen
und die unteren schneidest du dann immer weg?
Die unteren schneide ich dann irgendwann weg, genau. Und dann ist das schön, so wächst das nach oben. Und ich brauche auch weniger Platz dafür.
Ja, und du hast auch keine Schnecken, weil das bei mir nehme ich das Ding. Sobald so eine Zucchini dann auf der Erde wieder liegt, kommt die nächste Schnecke und nagt schon mal dran rum.
Ja.
Ja, okay. Ja, gute Idee. Werde ich dies ja auch mal so machen.
Also wichtig ist es, oder anders, wir fangen erst nochmal mit den Hausmitteln an. Ne? Also man könnte natürlich auch Fungizide, wenn man das möchte, anwenden, aber es wissen ja alle, davon sind wir einfach überhaupt gar keine Fans. Wir achten eben auf ökologische Maßnahmen und auch auf Hausmittel. Und weißt du denn, wie man das bekämpfen könnte, den Mehltau?
Ja, also wie gesagt, ich nehme Niemöl gegen alles. Also ich glaube, das kommt ja vom Niembaum und dann man hatte ja entdeckt, dass unter dem Niembaum einfach nicht viel wächst. So, ne? Und unter anderen Bäumen war halt immer richtig grün. Dann haben sie halt gemerkt, vielleicht diese Blätter oder was die absondern, aus diesem Niembaum ist halt irgendwie ein bisschen so eine Art Schädlingsbekämpfung. Und deswegen nehme ich das. Aber auf der anderen Seite kräftigt das Neemöl ja auch die Pflanzen. Von daher richtig gut. Ich habe jetzt aber auch schon gehört, dass es wohl auch schlecht gegen die Nützlinge sein soll. Deswegen vielleicht nicht zu viel davon nutzen.
Ja, nicht so frequentiv viel. Genau. Alles einfach wegsprühen ja, damit, ne? Sondern ansonsten, schon mit Bedacht einsetzen.
Ja, ich hätte gedacht, dass man sonst Brennnesseljauch und so, das ist wahrscheinlich nicht hart genug, das Zeug, oder?
Also es gibt Knoblauchextrakt, den man ansetzen härter. Kann.
Ja.
Ne? Knoblauchextrakt, denke ich, wissen wir ja auch, Knoblauch ist das eigentlich Pilze vorbeugt. Also ist hier sicherlich auch eine gute Lösung.
Deswegen ist er ja auch als Lebensmittel so gesund. Ne? Ist ja sehr gut für den Darm.
Ja. Und dann könnte man beispielsweise auch noch eine Lösung aus Backpulver ansetzen und könnte die dann, ich denke, das wird das Natron da drin sein und dann ja das Ganze darauf sprühen.
Also auch mit Wasser.
Genau.
Also nicht einstauben,
sondern so eine Lösung ansetzen und dann da das Ganze drüber streuen.
Okay,
jetzt
gute Idee.
Jetzt frage ich mich allerdings, ich habe das noch nicht ausprobiert, ich werde das auf jeden Fall anwenden, wenn ich jetzt in diesem Jahr wieder Mehltau haben sollte. Ich habe mich allerdings so ein bisschen gefragt, ob man denn so eine Backpulvermischung und ein Mehltau denn voneinander unterscheiden kann, weil ich meine, du sprühst ja sowas Helles auf diese Blätter drauf. Da muss man dann natürlich sicherstellen, dass man auch erkennt, dass das geholfen hat.
Ja, also mit dem Neemöl, das ist ja auch eine richtig weiße Flüssigkeit. Sieht ja aus wie weiße Farbe, wenn du es drauf sprühst. Aber das ist innerhalb von einer halben Stunde oder so, ist das halt komplett weg. Also vielleicht ist es bei dem Natron auch so, dass das dann sich einfach nicht auflöst, aber einfach so die Pflanze das vielleicht einzieht oder was auch immer oder einfach abtropft. Also ich glaube, das merkst du schon, den Unterschied.
Ja.
Aber ja, müsste man mal testen. Guter Tipp.
Genau, also wie gesagt, nochmal zusammenfassend, Mehltau ist eine Art von Pilz. Am besten immer gut darauf achten, dass die Pflanzen gut durchlüftet sind, dass nicht von oben gegossen wird, dass Regen gut abtropfen kann. Frühzeitig den Mehltau erkennen und behandeln. Und meistens ist es auch, dass eine Mischung aus mehreren Komponenten dann eigentlich zu einem erfolgreichen Ziel führt.
Mhm.
Genau, dann habe ich noch mitgebracht verschiedene Nährstoffmangel im Gemüsegarten, die jetzt vorherrschen können.
Ja.
Genau, also hast du schon mal gesehen, dass sich die Blattfarbe an deinen Gemüsepflanzen verändert? Was gab es denn da so bei dir?
Ja, das hatte ich also jetzt dies Jahr noch nicht so doll, aber ich hatte das oft bei meinen Paprika- und Tomatenpflanzen, wenn da die Blätter gelb werden oder hell, erstmal hellgrün und dann so Richtung gelb.
Mhm.
Und dann war immer so ein bisschen, entweder sind die jetzt zu trocken, oder es fehlt ihnen an irgendwelchen Nährstoffen. Dann habe ich eigentlich immer mit Brennnesseljauche
gegossen. Das ist gut, weil gelb bedeutet, es fehlt Stickstoff.
Ach okay, ja, dann ist ja Brennnesseljauche
super. Und dann ist Brennnesseljauche richtig gut. Genau, also es gibt gelbe Blätter. Es gibt aber beispielsweise auch die Möglichkeit, dass man so gelbe Flecken auf den Blättern hat.
Ach, wie so Punkte?
Ja,
oder?
Genau. Aha. Wenn es sich so gelblich ausbreitet, dann ist es eher ein Zeichen für Magnesiummangel zum Beispiel. Und wenn sich die Blattadern oder wenn das so gelbliche Blätter sind mit so grünen Blattadern aber noch, wenn du das halt noch so siehst, dann ist es wahrscheinlich ein Mangel von Eisen.
Ach, interessant. Mhm. Ja, ich habe das manchmal, also eher solche Mangelerscheinungen sehe ich an meinen Obstbäumen.
Mhm, ja.
Also eher als an den Gemüsebäumen. Mhm. Aber natürlich, weil die dünge ich jetzt nicht
Echt
so
nicht?
Viel.
Aber du düngst sie, oder?
Na, ich mache immer so einen Beeren-Obstdünger im Herbst drauf. Aber das, ich weiß nicht, ob das wirklich so lang dann auch hält.
Mhm.
Aber ich dünge jetzt nicht irgendwie im Sommer über noch mal weiter. Also ich mache manchmal noch diesen Schlons, nenne ich ihn, bei uns aus dem Teich herum, also die Entengrütze. Ja, die verbessert den Boden wahrscheinlich auch ein bisschen, aber also ich glaube, da ist auch größtenteils einfach nur Stickstoff drin.
Ja. Dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dass man so lila Blätter, also wenn die so lila werden, so leicht
auch
lila,
noch nicht.
Das hatte ich schon öfter in der Voranzucht. Und das
lila.
Ist, ja genau,
okay.
So etwas lila schimmerig. Und das ist ein Zeichen für zu viel Dünger.
Okay.
Das ist auch kein gutes Zeichen eigentlich, sondern das bedeutet dann, dass zu viel Dünger da ist. Genau. Ja, was macht man denn, um den Nährstoffmangel, oder was erstmal, wir sprechen erstmal darüber, was passiert, wenn man Nährstoffmangel hat. Mhm. Was glaubst du denn, was so passieren kann? Ja,
die Früchte können nicht richtig ausgebildet werden, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also es geht im Zweifel immer auf Kosten der Früchte.
Ja.
Und vielleicht ist es auch so, dass die Pflanze sich dann überlegt, nee, ich nutze die Energie jetzt weiterhin für mein Wachstum, für die Blätter und so weiter. Und dann stoppt er vielleicht auch die Blütenbildung.
Ja.
Aber also wüsste ich jetzt nicht.
Genau.
Oder er blüht trotzdem und hat dann aber also mickrige Früchte.
Kann natürlich auch sein. Also wirklich, es sind so Ertragseinbußen.
Ja.
Ne? Also wie du auch gesagt hast, die stoßen dann teilweise auch Blüten ab, um sich zu schützen. Aber man sieht natürlich auch, dass es schon dazu beitragen kann, dass sie schon gar nicht gut wachsen und gar nicht zu dem Punkt kommen, dass sie überhaupt Blüten bilden. Also auch schon im Wachstum der Pflanze kann das sein, dass das nicht ideal ist. Und ich muss ja auch sagen, was ich dieses Jahr an meiner Hecke festgestellt habe, ist zum Beispiel, dass die total krass wächst. Also ich weiß nicht wieso, aber
super,
in meinem Kopf war das irgendwie immer, die wächst im Frühjahr, dann blüht die sozusagen, ne, kriegt ihre Blüten, dann kriegt die ihre Früchte und dann ist kommt der Winter. So, das irgendwie, so habe ich mir das vorgestellt.
Und dann, verliert sie die Blätter.
Genau, und dann geht
das
von vorne wieder los. So. Und jetzt habe ich aber festgestellt, dass die eigentlich dauerhaft am Wachsen ist. Also das wird immer größer alles, immer größer, immer dichter. Die hat ein so krasses, so eine krasse Blattentwicklung. Und deswegen macht es jetzt auch für mich total viel Sinn, das unterjährig zu düngen.
Ja.
Und
düngst du denn die Hecke? Auch mit Beerenobst oder nicht
ja,
mit Beerenobst?
Naja, kommt drauf an, genau. Also sowas oder halt nochmal mit Pferdedung mache ich ja auch immer gerne mit den
guter
Pellets.
Guter Tipp, weil ich habe gar nichts bisher gemacht. Deswegen ist meine Hecke auch sehr mickrig.
Ja, nee, ich. Und weil wenn man sich mal überlegt, wie viel Kraft die dafür braucht, um nochmal zusätzlich zu einer Blütezeit auch nochmal weiteres Blattwerk und dann auch noch in die Höhe zu schießen. Das muss ja so viel Kraft kosten. Also ich gebe da jetzt immer ordentlich Dünger drauf.
Ja, gute Idee. Okay, alles klar. Mache ich dann auch gleich nochmal.
Also so ein kleiner Schwank erstmal vom Thema ab. Aber
wir wollen ja, dass immer alles blüht und grün ist und wächst.
Genau, und eigentlich sind wir auch da jetzt schon übergeleitet in das Thema, was man denn machen kann, wenn es einen Nährstoffmangel gibt. Und das ist natürlich zu düngen.
Ja,
also es gibt halt verschiedenste Möglichkeiten. Ne? Man kann ja irgendwie in den Pflanzenfachhandel fahren und sich irgendwelche Dünger kaufen. Aber man kann auch, wie du es schon gesagt hast, bei Stickstoffmangel zum Beispiel mit so einer schönen selbstgemachten Brennnesseljauche da mal rübergehen. Wir haben dann auch mittlerweile in unserem Portfolio unseren Partner Ecolets, die ja auch aus Schafwolle Dünger anbieten. Und oder das ist ja nicht nur Dünger, sondern das ist ja auch so, um Wasser im Boden zu halten. Ne? Aber diese Schafwollpellets, die düngen auch gleichzeitig den Boden. Das ist ja auch etwas, was man sehr gut nehmen kann. Da hatten wir unter anderem auch auf Instagram schon mal drüber berichtet, wie gut wir das eigentlich finden und wie gute Erfahrungen wir damit gemacht haben. Das können wir euch auch gerne mal in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch dann gerne mal über die Produkte informieren. Und genau, dann ist es natürlich, was du ja selber auch hast in deinem Garten und regelmäßig mit alten Essensresten aus dem Garten.
Ach so, ein Kompost.
Genau, ein Kompost.
Ich dachte gerade Brennnesseln, es geht wieder um Brennnesseln. Ja, Kompost habe ich natürlich.
Kompost, ne? Die Komposterde kann man natürlich auch immer mal wieder nehmen und nochmal ein bisschen im Boden einarbeiten.
Genau,
ne?
Ja, bei mir ist ja so, ich habe ja meine Tomaten diesmal nur in so einem halb hohen Töpfen oder meine Kübel habe ich nur halb mit Erde oder mit Kompost gefüllt. Und dann habe ich die jetzt nach und nach immer wieder mit neuem Kompost aufgefüllt.
Ja, cool.
Damit es weiter hochgeht, dann können die unter der Erde auch nochmal neue Wurzeln bilden. Und du hast halt eigentlich immer diesen frischen Kompost obendrauf. Aber ich muss auch sagen, was mir immer geholfen hat, aber da ist es natürlich jetzt zu spät, aber für nächstes Jahr, ins Pflanzloch immer noch frische Brennnesseln reingeben. Das ist wirklich so ein Gamechanger. Und das habe ich jetzt bei fast allen Pflanzen gemacht, also nicht nur bei Tomaten. Weil ja, entweder nimmt die Pflanze halt davon oder es ist trotzdem für die Erde einfach ein schöner Dünger, der sich dann da langsam direkt zersetzen kann.
Ja, Genau, was man noch machen kann, ist beispielsweise den Boden zu mulchen.
Mhm.
Wissen wir auch, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, wie wichtig das ist, den Boden zu mulchen. Denn ja,
mit dem Rasenschnitt.
Genau, ja. Zum Beispiel ist es so, dass es den Boden einfach auch davor schützt, dass Feuchtigkeit einfach verdunstet, ne, dass der Boden wird locker gehalten und solche Sachen. Aber es zersetzt sich natürlich auch und gibt dann wiederum ja Nährstoffe in den Boden ab.
Mhm.
Ja, und etwas, was auch noch wichtig ist, ist eventuell eine Fruchtfolge einzuhalten. Aber bei Fruchtfolge ist es ja immer so, wir achten ja nicht so auf Fruchtfolge.
Ist mir auch weil zu
wir
kompliziert.
Es ist zu kompliziert und wir glauben ja auch nicht daran, dass es den unheimlichen Gewinn bringt, weil wir ja eben unterjährig die Beete eben aufwerten mit Nährstoffen und sowas alles.
Was aber nicht heißen soll, dass das Konzept nicht funktioniert.
Genau.
Also an sich, man sieht ja auch bei jedem Bauern und so funktioniert es natürlich. Es gibt auch viele, die wirklich so vier Beete haben und die viel Felderwirtschaft draus machen.
Mhm.
Aber mir wäre es einfach viel zu anstrengend zu überlegen, was kann ich jetzt nach dem Kohlrabi pflanzen?
Genau.
Ich hau da eine schöne Gründüngung drüber und dann kann was anderes
rein. Genau, wir werten ja den Boden immer unterjährig auf, dann kommt nochmal die Gründüngung und daher brauchen wir keine Fruchtfolge einhalten.
Ja, und durch die, nur ganz kurz, durch die Mischkultur ist ja das Gute, dass wir halt den Boden ja eh nicht so auslaugen.
Ja.
Und ich glaube, eine Vierfelderwirtschaft geht davon aus, dass wir den Boden eigentlich relativ stark zehren und auslaugen.
Mhm.
Und das muss man sich immer, man muss immer mit dem Boden schon anfangen, wenn es dann darum geht, ne, was soll da drauf wachsen.
Mhm.
Und ich meine, natürlich, die Bauern haben immer in der Vierfelderwirtschaft gearbeitet, weil sie das meiste aus dem Boden rausgeholt haben. Und das brauchen wir ja gar nicht bei uns.
Mhm. Ja.
Ja.
So, dann habe ich noch zu guter Letzt einen Schädling mitgebracht, über den wir noch nicht so häufig gesprochen haben.
Du meinst allgemein schon?
Ja.
Okay. Weil, also ich meine, wir haben schon viel über Schnecken geredet und über den Kohlweißling.
Mhm. Und noch nicht so häufig über den Kartoffelkäfer.
Oh, das ist ja dein Lieblingsschädling.
Ja, nee, das ist mein Lieblingsschädling.
Ja. Aber dein Schädling, der immer da ist. Ich habe jetzt auch nochmal bei meinen Kartoffeln geguckt, da ist keiner.
Ich habe dieses Jahr auch noch keinen.
Ach, okay.
Also vielleicht ist kein gutes Jahr für ihn.
Ja, wer
weil
weiß.
Letztes Jahr zu der Zeit war schon alles voll bei mir.
Ja.
Da musste ich schon ordentlich absammeln.
Ja, aber was macht der? Der geht auf die Blätter und frisst Löcher rein.
Genau, der frisst die Blätter ab. Genau.
Okay.
Und dadurch können die dann keine Photosynthese mehr machen und dann würde ja die Knolle im Boden nicht mehr größer werden
können.
Ja,
okay. Ja, wahrscheinlich ist der artverwandt mit Rehen, weil die fressen ja auch so gerne die Blätter.
Genau.
Okay.
Und ja, jetzt mal kurz so zu vorbeugenden Maßnahmen des Kartoffelkäfers. Auch hier wieder als allererstes genannt die Fruchtfolge.
Ah, okay,
aber aus dem Grund, dass man davon ausgeht, dass die Population im Boden überleben kann und es natürlich schwieriger für die Population ist, die Kartoffelpflanzen dann zu finden, wenn die eben nicht wieder an dem gleichen Standort sozusagen. Also
okay.
Dass man den so ein bisschen austrickst.
Die merken sich, sind das mehrjährige, also leben die ein Jahr?
Nee, die
oder?
Leben ein Jahr, aber die legen ja dann sozusagen auch
ihre Eier
da unten halt ab.
Ja,
und wenn
ja.
die dann da direkt irgendwie schlüpfen, wo die Kartoffeln auch wachsen, hast du ein Problem.
Ja,
so,
das
heißt, man soll natürlich irgendwie gucken, dass man das nicht direkt an den gleichen Standort wieder pflanzt, um die zu umgehen.
Gute Idee.
Dann gibt es widerstandsfähigere Sorten, die den Kartoffelkäfer nicht so viel ausmacht.
Mhm.
Also das ist auch eine Möglichkeit. Und dann etwas, was wir ja dieses Jahr gemacht haben, ganz vorbildlich. Also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, legst du die Kartoffel im Mai, kommt sie gleich. Legst du sie im April, kommt sie, wann sie will.
Ja.
Das ist mein Credo, denn je früher du die Kartoffel in den Boden bringst, desto größer ist sie, wenn die Schädlinge auftauchen.
Ah, ja.
Und wenn der, dann kann sie besser mit Schädlingsdruck umgehen.
Ja, das ist einfach größer und stärker. Stimmt,
genau, die ist größer, die ist stärker. Und es macht ihr dann einfach nicht so viel aus, wenn die ersten Kartoffelkäfer da sind.
Mhm.
Und was jetzt nicht heißt, dass sie so einen Befall komplett überleben kann, denn auch hier ist es natürlich wieder, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, eine Mischung aus mehreren Maßnahmen, die hilft, deine Pflanzen zu schützen. Das heißt also jetzt, wenn du siehst, du hast Kartoffelkäfer, dann gehst du hin und sammelst sie ab. Ja?
Was machst du danach mit denen?
Ja, ich schmeiß die dann immer ins Vogelhaus. Oh. Weil ich weiß, dass die Meisen die fressen.
Ja, bei mir ist so zum Beispiel, die Schnecken werfe ich bei mir auch immer auf den Rasen. Und dann kommt auf jeden Fall gleich eine Amsel oder irgendein Rabe oder so. Weil ich mir auch so denke, die muss jetzt erstmal den Weg wieder zurückschaffen. Und bei den Käfern ja auch.
Genau.
Weil, also dämlich ist es ja, die einfach irgendwie tot zu machen und wegzuschmeißen.
Genau.
So, weil ne, das ist ja trotzdem immer noch ein Leben. Aber finde ich eine gute Idee einfach. Oder wenn du so einen Futterplatz hast.
Stimmt auch, wenn ich
natürlich,
den in den
aber dann hat der Vogel ja zumindest noch eine leckere Nahrung gehabt.
Ja,
dafür sind die Insekten ja theoretisch auch da als Nahrungsmittel für die Vögel.
Genau, und man muss sich auch nichts vormachen. Es gibt beim Kartoffelkäfer einfach nicht so viel, was du machen kannst. Es gibt Der hat kaum Nützlinge, die dagegen helfen, sozusagen. Wenn es Eier gibt auf der Pflanze, dann kannst du Glück haben, dass da noch Marienkäferlarven sind. Die fressen die Eier. Aber das muss natürlich dann auch sehr aufeinander abgestimmt sein.
Ja.
Und bei mir sind die Marienkäfer tatsächlich auch alle mit den Blattläusen beschäftigt. Die haben keine Zeit für so ein paar Kartoffelkäfer.
Ja.
Und genau, deswegen ist es halt so, dass es es gibt, wie gesagt, Meisen fressen die Kartoffelkäfer noch ab, aber sonst gibt es nicht so viele Nützlinge dagegen.
Nee.
Und genau, da ist es bei mir so, ich sammle die dann ab und dann werfe ich die da in den Vogelfutterkasten mit rein und dann werden die da vertilgt.
Ja, weil ich dachte gerade, vielleicht packt man sonst das Vogelhaus näher ans Beet, aber das ist auch nicht gut, weil die Vögel kommen dann und fressen zum Beispiel die leckeren Früchte wie Erdbeeren, bei mir auch Kirschen in der Nähe, also es ist dann nicht mal die Lösung zu sagen, man bringt die Vögel näher ran, weil die schaden dann auch dem, es sei denn, man hat Netze drüber, aber ja, schaden dann wieder dem eigenen.
Genau, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Man könnte natürlich auch hier wieder Netze drüber packen und dann kommen da wahrscheinlich nicht so viele Kartoffelkäfer hin.
Sehr schön.
Und das ist so als Mischung, sage ich mal, dann das Resultat, dass man, oder wenn man das schafft, dann hat man natürlich irgendwie eine sichere Ernte.
Mega gut. Ja, das ist doch super spannend gewesen. Ich glaube, jetzt auch gerade ein gutes Thema, weil halt die ersten Schäden im Beet nun mal auftauchen.
Ja.
So ist es nun mal. Es kann nicht immer alles gut laufen.
Nee, so ist es.
Aber ich habe natürlich noch ein unnützes Wissen.
Na, dann schieß los.
Passend zum Thema, du hast es gerade schon genannt, geht es um das Thema Kompost.
Ja.
Denn wenn du zum Beispiel jetzt die Blätter hast, Mehltau befallen oder ne, da ist irgendwas anderes, irgendein Virus oder so zum Beispiel an deinem Gemüse, an deinem Obstbaum dran gewesen, dann müssen wir sagen, pack das bloß nicht auf den Kompost, wenn du es abgeschnitten hast.
Ach so,
ne? Also weil das machen schon viele. Die nehmen das einfach wieder und denken, ja, ist ja Grünschnitt, ab auf den Kompost damit. Aber damit bringst du sozusagen in diese gute Erde, die du gerade erstellt hast, wieder die Krankheiten rein. Deswegen sowas immer sofort am besten in den Hausmüll. Das ist halt das Problem. Du wirst es anders nicht los, wenn du es wieder in die Natur schmeißt. Oder halt, wenn du ein Lagerfeuer machst, da vielleicht mit reinschmeißen.
Ja.
Aber deswegen wollte ich noch einen kleinen Reminder geben, was nicht auf den Kompost soll, weil ich das auch ganz oft immer noch sehe, eher auch bei der älteren Generation, Essensreste nicht mehr drauf, keine Milch, kein Kuchen, kein Fleisch, kein Käse, nichts, was irgendwie verarbeitet wurde. Also was ich schon mache, ist, wenn ich zum Beispiel ein Ei gekocht habe, so dann packe ich es mit rein. Das ist vielleicht gerade so grenzwertig, aber jetzt keine Suppe oder irgendwie hier ein Schnitzel oder so. Keine erkrankten Pflanzenteile, nichts, wo ein Schädling drauf war, kein Leder, kein Metall, kein Katzenstreu.
Okay.
Gut.
Finde ich in
Ordnung. Das war der Reminder.
Ja, cool. Vielen Dank dafür.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Freue ich mich sehr drauf.
Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.